Hans-Olaf Henkel, ehemaliger Chef des Bundesverbandes der deutschen Industrie, sagte, er habe ein Monster geschaffen und mit diesem Monster meinte er die AfD. Insbesondere geht es dabei um Landolf Ladig, also um das Pseudonym, unter dem Björn Höcke damals 2011, 2012 Texte verfasste. Das und einige weitere Punkte werde ich in diesem Podcast behandeln. Hallo, mein Name ist Andreas Kemper, ich bin Soziologe und Publizist. Ihr hört den Podcast Höcke AK Ladig, Teil 1, Henkels Monster Landolf Ladig. Heute ist Freitag, der 3.7.2026. Während ich diesen Podcast mache, gibt es in Erfurt große Proteste gegen den Bundesparteitag der AfD unter der Schirmherrschaft, unter dem Gastgeber von Björn Höcke. Also der Podcast ist passend zum aktuellen Thema. Gut, ihr könnt mir folgen unter andreaskemper.org. Dort könnt ihr auch ein Newsletter abonnieren und ihr könnt mich auch gerne finanziell unterstützen. Wie ihr das macht, das könnt ihr auch dort auf meiner Website erfahren. Okay, ich leg los. Hans-Olaf Henkel, ehemaliger Chef des Bundesverbandes der deutschen Industrie, wollte in den 90er Jahren die große Steuerreform durchsetzen und hatte da auf Helmut Kohl gehofft. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Hans-Olaf Henkel war dann stinksauer und hat dann gesagt, man müsste die Demokratie ändern, wenn die Demokratie verhindert, dass es zu einer großen Steuerreform kommt, die die Reichen und die Unternehmen noch mehr entlasten würde, als es heute schon der Fall ist. Hans-Olaf Henkel ging dann in die Opposition, hat immer wieder versucht, eine neue Partei aufzubauen und mit 2008, mit der Weltwirtschaftskrise, wurde das Ganze dann plötzlich sehr konkret. 2008, Weltwirtschaftskrise, ist meiner Meinung nach auch das Datum, wo weltweit rechte Parteien und Strömungen auf dem Vormarsch waren. Na, man kann halt die AfD zum Beispiel nicht erklären aus Sachsen heraus oder aus Thüringen heraus oder auch nicht heraus aus von diesen neoliberalen Wirtschaftsprofessoren, die jetzt diese Partei aufbauen wollten, sondern man muss das Ganze sehen. Also das heißt, die AfD ist sogar etwas später entstanden. Wir hatten in Frankreich Le Pen, wir hatten in Österreich FPÖ, in Großbritannien später dann diese Brexit-Partei. In den Vereinigten Staaten haben wir die Tea Party-Bewegung gehabt, dann Donald Trump. Also das Ganze lässt sich ohne Ende weiterführen. Das lässt sich eben nicht erklären durch irgendwelche nationalen Gegebenheiten oder regionale Gegebenheiten, sondern es ist ein weltweites Ding und dieses weltweite Ding hat vor allen Dingen auch zu tun mit der Krise der Weltwirtschaft, die dazu führte, dass dann die Mittelschicht die Ellenbogen ausgefahren hat. Heidmeier, ein Soziologe aus Bielefeld, sprach damals von einer Verrohung des Bürgertums. Das ist, glaube ich, eine der Ursachen. Eine der Ursachen, es gibt da noch mehr. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber der Startschuss war tatsächlich hier in Deutschland dann 2008 mit Hans-Olaf Henkel. Der hatte davor gewarnt, dass diese Weltwirtschaftskrise, die Finanzkrise dazu führen könnte, dass Linke und Rechte nationalistisch oder als Nationalstaat dann die Marktwirtschaft in Frage stellen und sehr viele staatliche Eingriffe dort vornehmen würden und hat davor gewarnt, dass es ein epochaler Wandel angestrebt wird, der als dritter Weg dann eingeschlagen wird und diese dritte Wege, sagte er, die würden alle in die dritte Welt führen. Dieser Artikel von 2008, den hat er in der neurechten Wochenzeitung Junge Freiheit veröffentlicht. Zu diesem Artikel von Hans-Olaf Henkel gab es einen Leserbrief eines relativ unbekannten Lehrers, der sich dagegen verwahrte und der sich stattdessen tatsächlich dann für diese dritten Wege aussprach. Und das war Björn Höcke. Björn Höcke 2008, den kannte wirklich noch niemand, den hatte niemand auf dem Schirm. Und es dauerte dann ja auch 5 Jahre bis 2013 dann die AfD entstand, wo er dann in die AfD eintrat. Genau, so das, da gibt es also quasi einen gemeinsamen Start 2008. Jetzt lassen wir erstmal Björn Höcke beiseite, gehen jetzt erstmal in die Linie von Hans-Olaf Henkel, weil Hans-Olaf Henkel hat dann immer wieder versucht, eine neue Partei aufzubauen, hat die verschiedensten Leute angeschrieben, hat Merz angeschrieben, der ist dann später Hans-Olaf Henkel ist dann auf die Freien Wähler zugegangen. Die Freien Wähler haben sich unter Aiwanger 2009 als Bundespartei aufstellen lassen. Die gab es schon seit den 50er Jahren, die Freien Wähler, aber das waren eher lokale Gruppen und sehr unterschiedlich. Dann gab es sie erstmals in Bayern auch als Landespartei und Aiwanger hat dann 2009 die Freien Wähler als Bundespartei gestartet. Und beim Gründungsparteitag der Freien Wähler ist dann auch Hans-Olaf Henkel aufgetreten als Gast und hat denen seine demokratietheoretischen Vorstellungen quasi ins Parteiprogramm diktiert, beziehungsweise sie haben es gerne mit übernommen, was er dort vorgeschlagen hat. Ein schlankerer Staat im Sinne von Demokratie, dass der Bundespräsident direkt gewählt werden soll und solche Sachen. Ja, also die demokratischen Vorschläge von ihm oder die demokratiefeindlichen Vorschläge, je nachdem, wie man das sieht, die dazu führen, dass es nicht wieder vorkommt, dass wenn solche Leute wie er, Hans-Olaf Henkel, eine große Steuerreform vorschlagen, dass sie dann nicht demokratisch verhindert wird. Das war so seine Idee. Genau, das war dann 2009, Freie Wähler. Da ist aber noch mehr passiert, und zwar ist 2009 Thilo Sarrazin plötzlich immer bekannter geworden. Thilo Sarrazin war Finanzminister, oder wie heißt das? Der war für die Finanzen zuständig in Berlin, hat danach im Vorstand der Bundesbank gearbeitet und 2009 hat er ein Interview gegeben und in diesem Interview hat er extrem rassistische Position von sich gegeben, beziehungsweise extrem klassistische Position von sich gegeben. Zum Beispiel, dass das Problem der Unterschicht sich auswachsen müsse. Die Unterschicht bekäme zu viele Kinder, das Problem müsse sich auswachsen. Als dann gefragt wurde, was er dann unter Auswachsen versteht, dass die Unterschicht ausstirbt, oder da hat er gesagt, ja, das, was man unter Auswachsen ebenso versteht. So, das heißt, er hat so eine biologistische Metapher genommen und das war also schon sehr, sehr klassistisch. Später dann hat er auch rassenbiologische Positionen vertreten. Er hat sogar vom Judengehen gesprochen, hat sich dann später dafür entschuldigt. Und er hat in seinem Deutschland schafft sich ab, was dann 2010 herauskam, hat er eine Utopie entwickelt. Und diese Utopie heißt, wir müssen das Kindergeld komplett streichen und wir müssen das Kindergeld ersetzen durch eine Pauschale von so 50.000 Euro, die dann aber nur ausgezahlt wird an Studierende, bei denen gewährleistet ist, dass sie ihre höhere Erbintelligenz an ihre Kinder weitergibt. Der Thilo Sarrazin hat sehr klar sozialeugenische Positionen vertreten, rassenbiologische Thesen vertreten. Die hat er sich nicht selber ausgedacht, sondern die kommen aus einem Umfeld von rassenbiologischen Forschern, von weltweit vernetzten rassenbiologischen Forschern. Das ist entstanden in den 50er Jahren, als damals Ende der 50er Jahre in den Vereinigten Staaten die Schulsegregation aufgehoben wurde, wo dann schwarze und weiße Kinder zusammen zur Schule gehen konnten. Das wurde mit Polizeigewalt damals durchgesetzt, dass diese Rassentrennung aufgehoben wurde. Und da hatten die Rassisten gesagt, wir haben da verloren und wir müssen uns wissenschaftlich besser aufstellen. Aus Deutschland war jemand mit dabei, der hieß Ottmar von Verschür. Das war ein Rassenbiologe, der war Chef damals in Berlin, in Dahlem, im Nationalsozialismus vom Institut für Rassenbiologie und Eugenik. Und er war der Doktorvater von Josef Mengele. Und Josef Mengele, der Arzt, in Anführungszeichen, von Auschwitz, der hat damals dann auch an Ottmar von Verschür, an seinen Doktorvater, Menschen, in Anführungszeichen, Menschenmaterial von Kindern aus Auschwitz nach Dahlem geschickt, damit Ottmar von Verschür da seine Zwillingsforschung, seine eugenische Zwillingsforschung machen kann. Ottmar von Verschür wurde nach dem Zweiten Weltkrieg dann der Dekan der Uniklinik in Münster und hat hier in Münster, wo ich auch wohne, hat er dann das erste humangenetische Institut gegründet mit den Geldern des Atomministeriums, weil er für das Atomministerium Gefälligkeitsgutachten gemacht hat zu Atomstrahlung, ob sie das menschliche Genom schadet oder nicht. Und er hat sich davon versprochen, dass er dann mit dieser Arbeit dann so Genkarteien aufstellen kann, die dann auch seinen Vorstellungen von Rassenbiologie dann entsprechen. Das Ganze hat damals ein Bekannter von mir aufgedeckt, Paul Wulff. Paul Wulff ist zwangssterilisiert worden im Nationalsozialismus, genau an dem Tag, wo Österreich heim ins Reich geholt wurde, 1938. Und Paul Wulff ist mit der Diagnose erblicher Schwachsinn zwangssterilisiert worden. Tatsächlich war er nur in einem Heim, weil seine Eltern kein Geld hatten. Und er hat dann nach 45 diese Diagnose weiterhin behalten. Er konnte seinen Schulabschluss nicht nachholen. Hat dann als Hilfsgärtner gearbeitet, hat als Hilfsgärtner an der Uniklinik gearbeitet, hat dann irgendwann gesehen, dass dort dieser Ottmar von Verschür dort reinmarschiert, hat sich sehr gewundert und hat dann angefangen zu recherchieren und hat dann sehr viel aufgedeckt zu diesem Ottmar von Verschür. Und wie gesagt, Ottmar von Verschür hat damals in den 50er Jahren so eine Zeitschrift mitgegründet, Mankind Quarterly hieß die, und diese Zeitschrift, diese rassenbiologische Zeitschrift, Mankind Quarterly, das ist die Grundlage für diese Rassenbiologie, aus der dann damals Thilo Sarrazin seine ganzen, in Anführungszeichen, Erkenntnisse gewonnen hat. Thilo Sarrazin selber ist gar kein, der ist kein Intelligenzforscher, der kennt sich auch überhaupt nicht aus mit Biologie, er ist halt Finanzfachmann, aber das hat er alles quasi abgeschrieben, diese ganzen rassenbiologischen Ideen. Aber es war halt ein Markt dafür da, beziehungsweise der Markt wurde geschaffen. Und zwar ist Deutschland schafft sich ab, dieses Buch, was er dann herausgegeben hat, ist von der Bild-Zeitung massiv gepusht worden 2010. Das sah dann so aus, dass die Bild-Zeitung 7 Tage lang jeden Tag eine ganze Seite Bild-Zeitung Vorabdruck gebracht hat, aus Deutschland schafft sich ab. Gleichzeitig in der gleichen Woche hat dann der Spiegel mehrere Seiten Vorabdruck gebracht und in der FAZ ist Sarrazin gelobt worden als Held, als jemand, der Zivilcourage zeigt und so weiter. Das Buch ist erschienen bei Bertelsmann, dem größten Verlag quasi, den größten Medienkonzern Europas. Genau, und da war es natürlich klar, Deutschland schafft sich ab, egal was da drin steht, das wird einfach der Mega-Bestseller bei dieser Werbung. Und unterstützt wurde er dann eben von Hans-Olaf Fenkel und aber auch von Klaus von Donani, auch SPD, ehemaliger Bürgermeister, SPD-Bürgermeister von Hamburg. Und Klaus von Donani dann sogar davon gesprochen, dass in den USA, dass man da ja auch von Social Races spricht, also von sozialen Rassen. Ne? Und der hat auch quasi, das ging auch in Richtung Rassentheorie, Rassenbiologie, und das ist natürlich sehr problematisch, weil Klaus von Donani kennt man eigentlich nur sehr positiv, weil sein Vater Hans von Donani ist als Widerstandskämpfer hingerichtet worden und das war der Freund von Dietrich Bonhoeffer, also quasi der Onkel von Klaus von Donani, der dann auch hingerichtet wurde. So, und das ist halt so, von Klaus von Donani wird dann quasi als Nachfahre von so Widerstandskämpfern gesehen. Das stimmt auch einerseits. Andererseits ist er groß geworden dann ohne Vater bei seinem Opa, und das war Karl Bonhoeffer, der Vater von Dietrich Bonhoeffer. Und Karl Bonhoeffer war Psychologe, Psychiater, und der hat sich immer schon auch in der Weimarer Republik für Zwangssterilisierung ausgesprochen und hat dann auch als Ordinarius der Psychiatrie, der Charité, der psychiatrischen Abteilung der Charité in Berlin im Nationalsozialismus, hat er dann auch in über 60 Fällen Gutachten geschrieben zu Sterilisierung und hat in der Hälfte der Fälle auch das Gutachten positiv beschieden, dass er quasi Sterilisierung empfohlen hat im Nationalsozialismus. So, da kann man sich hinstellen und sagen, okay, da war nicht viel machbar im Nationalsozialismus. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre da jemand anders gewesen. Und der hätte dann vielleicht nicht die Hälfte oder weniger als die Hälfte, sondern der hätte dann quasi alle Gutachten so gemacht, dass sterilisiert werden muss. Ne, das kann man so sehen, Andererseits, und das ist ihm wirklich vorzuwerfen, hat er nach dem Zweiten Weltkrieg dann ein Gutachten geschrieben zu der Frage, ob dieses Gesetz, dieses schwachsinnigen Gesetz, in Anführungszeichen, mit auf dessen Grundlage dann die Sterilisierung vorgenommen wurden, ob das dann ein typisch nationalsozialistisches Gesetz sei, was dann auch zur Folge gehabt hätte, dass die Menschen, die dann darunter gelitten haben, wie zum Beispiel Paul Wolf, dieser Bekannte von mir, der damals dann auch zu Ottmar von Verschür und so weiter geforscht hat, dass sie dann eine Entschädigung bekommen. Das wäre dann halt die Folge gewesen, wenn das Gutachten ergeben hätte, dass dieses Gesetz ein Nazi-Gesetz gewesen wäre. Und da hat Karl Bonhoeffer eben gesagt, nein, das war kein typisches Nazi-Gesetz. Wir haben ähnliche Gesetze auch in Schweden gehabt und so weiter. Und mit diesem Gutachten ist dann Paul Wolf jahrelang nicht entschädigt worden. Im Gegenteil, er galt dann weiterhin als erblich schwachsinnig. Und das Ganze hat sich dann überhaupt erst in den 70er Jahren geändert. So, und Klaus von Lunani kommt eben auch aus dieser Richtung, ne? Auch aus dieser Richtung von Erbbiologie, von Zwangssterilisierung und so weiter. Und wenn Klaus von Lunani jetzt Tilo Sarrazin damals unterstützt hat, ne, und gesagt hat, man kann auch von sozialen Rassen sprechen, dann ist das ganz stark drin in diesem rassenbiologischen Denken, das von Sarrazin damals forciert wurde. Und genau, und Henkel hat damals auch eine Laudatio gehalten für Tilo Sarrazin. Und ich habe dann damals angefangen, mich mit diesen Leuten zu beschäftigen. Klaus von Lunani, Hans-Olaf Henkel und diese ganzen Sarrazin-Unterstützer. Bin dann noch auf andere Leute gestoßen und dann war irgendwann klar, hier entsteht eine neue Partei. So, wir hatten dann damals diese Euro-Krise infolge der Finanzkrise. Da ging es um die Frage, soll Griechenland raus aus dem Euro-Verbund, sollen die ausgeschlossen werden aus der EU wegen der Finanzkrise? Und da hat sich dann auch Hans-Olaf Henkel stark gemacht und auch verschiedene Wirtschaftswissenschaftler haben dann gesagt, nein, wir dürfen auf gar keinen Fall, wir dürfen die haben dann gesagt, ja, wir müssen halt, wir können Griechenland da nicht retten, wir müssen den Euro spalten in einen Süd- oder in einen Nord-Euro oder wir müssen die D-Mark wieder einführen. Hans-Olaf Henkel hat sehr stark damals gegen Frankreich dann geschossen und das war die Stimmung, aus der dann später die AfD hervorgegangen ist. Ganz konkret gab es 2011 eine Podiumsdiskussion, die wurde veranstaltet von Beatrix von Storch, von der zivilen Koalition von Beatrix von Storch. Da saßen dann Hans-Olaf Henkel und Beatrix von Storch und Marie-Christine Ostermann damals noch als Chefin des Jugendverbandes der Familienunternehmer auf dem Podium. Und dort wurde dann erstmals die Frage gestellt, brauchen wir jetzt vielleicht eine neue Partei? Und da hat dann sowohl Henkel als auch Beatrix von Storch haben dann gesagt, ja, sie können sich vorstellen, eine neue Partei zu gründen. Im Publikum saß dann Jürgen Elsässer, der hat damals seine Zeitschrift Kompakt ganz neu gegründet. Der galt galt er noch so als Linker und heute hat er ja, das geht ja in Richtung Faschismus, seine ganzen Positionen. Ne, und er hat dann das gefeiert. Er hat gesagt, hier entsteht eine neue Partei und so weiter. Also seit 2011 war das klar. Wir kriegen jetzt diese neue Partei. Die wurde damals noch, hieß dann noch so Sarrazin-Partei. Obwohl Sarrazin da eigentlich nie mitgemacht hat. Aber es war so das Umfeld. Gut, das war die Entstehungsgeschichte bis dahin. 2012 wurde es dann noch konkreter. 2012 hat dann Hans-Olaf Henkel ein Artikel geschrieben, aus, das Spiel ist aus. Und das war direkt der Anlass dafür, dass vier ehemalige CDUler, Konrad Adam, Bernd Lucke, Alexander Gauland und jemand aus der Mittelstandsvereinigung der CDU, dass die dann die Wahlalternative 2013 gegründet haben. Diese Wahlalternative 2013 hatte ursprünglich vorgehabt, mit den Freien Wählern, die ja schon quasi auf Linie gebracht worden sind durch Hans-Olaf Henkel, dass man mit denen dann zusammen in den Bundestag einzieht. Es gab dann noch die Sache, dass dann Bernd Lucke damals nach München eingeladen worden ist. Ich denke, er hat dort dann ein Gespräch gehabt mit August von Finck und August von Finck hat eine Anfangsfinanzierung gegeben für die AfD oder für die Partei, die dann neu entstanden ist, also die spätere AfD. Und da gab es dann wahrscheinlich dann die Ideen, wir gehen doch nicht mit diesem wir gehen doch nicht mit diesem Hubert Aiwanger zusammen, sondern wir machen halt eine neue Partei. Ja, das ist dann im Frühjahr 2013 entstanden und im Frühjahr 2013 sind dann auch schon Faschisten wie Björn Höcke und Andreas Kalbitz sind dann auch schon in die AfD eingetreten. Gut, das war jetzt diese Linie Hans-Olaf Henkel. Ne, Hans-Olaf Henkel war nicht direkt mit dabei, der hat erstmal abgewartet, ist dann 2014 in die Partei eingetreten, ist dann auch direkt 2014 in den Bundesvorstand gewählt worden und war dann auch direkt stellvertretender Sprecher der AfD. Ne, direkt dann natürlich auch ganz oben Karriere gemacht. Und Hans-Olaf Henkel kennen heute nur noch die Älteren, der hat damals wirklich in jeder Talkshow gesessen. Das war so der Mensch, der am häufigsten in Talkshows aufgetreten ist. Gut, das war diese Linie Henkel. Jetzt die Linie Björn Höcke. Björn Höcke war damals Lehrer. 2008 ist er als Lehrer aus Hessen ins benachbarte Eichsfeld gezogen, nach Bornhagen, in so ein ehemaliges Pfarrhaus. Es gibt eidesstattliche Versicherungen von Leuten aus Bornhagen, die bezeugen, dass der führende Neonazi Thorsten Heise damals Björn Höcke beim Umzug schon geholfen hat. Der wohnt in Fretterode, das ist direkt um die Ecke von Bornhagen. Und die hatten dann später auch Kinder gemeinsam in der gleichen Schule, ne, in der gleichen Grundschule. Und Björn Höcke hat dann 2008 einen Leserbrief geschrieben, den Leserbrief noch unter Klarnamen, nämlich Björn Höcke, Bornhagen, also schon mit Bornhagen unterschrieben und hat sich damals dann gegen Hans-Olaf Henkel gewandt und meinte, doch, wir müssen halt was ändern, dritte Wege sind sehr wohl möglich und so weiter. Ne? Das war dieser Leserbrief. Dieser Leserbrief ist dann 2011 plötzlich wieder aufgetaucht und zwar gibt Thorsten Heise, rechter Rand der damaligen NPD, der hat die Kameradschaftsszene in die NPD reingeholt und hat das dann mit zwei, drei weiteren, Christian Worch und so weiter, hat der dann das, als die Kameradschaftsszene in die NPD quasi, als sie fusioniert haben, haben die das unterschrieben mit nichts für uns, alles für Deutschland. Also alles für Deutschland ist nicht nur ein SA-Spruch, sondern ist auch der Neonazi-Spruch, die Neonazi-Parole, die Neonazi-Losung, die dann gesagt wird, wenn es sehr feierlich ist, wenn die Neonazis irgendeinen Erfolg erzielt haben, dann wird alles für Deutschland gesagt. So. Und der, wo war ich jetzt, Thorsten Heise, Björn Höcke, ja, Thorsten Heise hat verschiedene Magazine herausgegeben oder seine Frau, ne, haben verschiedene Magazine rausgegeben. Zum einen die Eichsfeld-Stimme, das ist so die NPD-Lokalzeitung, aber auch Volk in Bewegung, das ist eine neonazistische Zeitschrift, die immer wieder verboten wird, weil dort neonazistische Propaganda stattfindet. Und in einer dieser Ausgaben, nämlich 2011, übrigens wichtig fürs Parteiverbotsverfahren gegen die NPD, da waren auch genau diese Zeitschriften, ne, Volk in Bewegung, die wurden auch herangezogen für ein NPD-Verbot. Die NPD ist ja nicht deswegen nicht verboten worden, weil sie nicht radikal genug war. Sie war natürlich verfassungsfeindlich ohne Ende. Und das wurde halt auch aus diesen Zeitschriften wie Volk und Bewegung herausgelesen. Auch genau die Zeitschrift, in der Björn Höcke dann oder Landolf Ladig dann einen Artikel hatte. Die NPD ist ja nur deswegen nicht verboten worden, weil sie nicht stark genug war, weil sie irgendwie unter 5% war. Das, genau. Und in dieser Zeitschrift von Volk und Bewegung, Ausgabe 5, 2011, gab es dann einen Artikel, wo der Leserbrief von Björn Höcke wieder auftauchte, und zwar nicht gekennzeichnet als Leserbrief von Björn Höcke und fein säuberlich in der gleichen Reihenfolge, sondern ein Halbsatz, aber ein ganzer Halbsatz mit genau den gleichen Wörtern, kommt an der einen Stelle, dann kommen zwei Sätze weiter, kommt der zweite Halbsatz genau im gleichen Kontext, dann kommt nochmal ein Halbsatz und so weiter. Das heißt, der gesamte Leserbrief von Björn Höcke ist komplett verarbeitet worden, ohne dass gekennzeichnet wurde, dass es um Björn Höcke geht. Und dieser Leserbrief, das war ja quasi eine Reaktion auf Hans-Olaf Henkel. So. Und dieser Artikel, da ging es dann genau darum. Hans-Olaf Henkel hat ja gesagt, es gibt keine Alternative zum Liberalismus, es gibt keine Alternative zur Marktwirtschaft. Und der Artikel, da ging es genau darum, deutsche Impulse überwinden den Liberalismus, überwinden den Kapitalismus. Und da wurde erstmal klargestellt, Hans-Olaf Henkel spricht hier von Marktwirtschaft. Das ist ein Trick. Ne, das steht auch so drin, dass die vorgeschobenen Wirtschaftsexperten, und damit war dann Hans-Olaf Henkel gemeint, der vorgeschobene Wirtschaftsexperte, der macht das aus Dummheit oder aus Boshaftigkeit, setzt eher Marktwirtschaft und Kapitalismus gleich. Aber Landolf Ladig, der diesen Artikel damals geschrieben hat, der hat dann gesagt, nein, wir müssen unterscheiden. Kapitalismus und Marktwirtschaft ist ein großer Unterschied. Es gibt halt andere Formen von Marktwirtschaft, die nicht kapitalistisch sind, die nicht so diesen Finanzkapitalismus, den Globalismus und so weiter frönen und predigen, sondern es gibt auch sowas wie organische Marktwirtschaft. Ja, und mit diesem Begriff organische Marktwirtschaft habe ich dann damals Landolf Ladig überführt als Autor, wo eigentlich Björn Höcke dahinter steckt, weil Björn Höcke hat ein bisschen später auch von organischer Marktwirtschaft gesprochen und so weiter. Das ist jetzt nur ein kleines Indiz. Es gibt ganz viele Indizien, ne, dass auch Landolf Ladig den Leserbrief von Höcke übernommen hat und so weiter. Das werde ich in meinem Buch später, das kommt im Oktober raus, ne, wer kennt Landolf Ladig? Die Demaskierung des Björn Höcke, Unrast Verlag. Das kommt im Oktober raus. Das will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Ich habe auch mit dem Unrast Verlag abgesprochen, dass ich halt diese Podcast-Reihe machen kann. Aber ich soll nicht zu viel erzählen. Ne? Deswegen werde ich jetzt hier nicht klar machen, warum Björn Höcke Landolf Ladig ist. Das geht mir jetzt eher um diese Henkel-Geschichte. Und zwar ging das dann so weiter, dass Björn Höcke in dem Ladig-Artikel schon implizit richtig abgezogen hat über Hans-Olaf Henkel und Gegenposition bezogen hat. Wir brauchen dritte Wege. Wir brauchen, das ist dann der zweite Landolf Ladig-Artikel gewesen, auch in Volk und Bewegung, Anfang 2012. Ne, wir brauchen einen epochalen Wandel und so weiter. Genau das, was Henkel nicht haben wollte, wo er gesagt hat, das ist auch gar nicht möglich. Es wird direkt in die dritte Welt. Genau das wollte dann Landolf Ladig, AK Björn Höcke. So. Genau, und dann ist ja die AfD gegründet worden und Hans-Olaf Henkel, Spiritus Rector, der quasi der Mann hinter der AfD, ist dann 2014, da waren dann die Wahlkämpfe fürs Europaparlament, er ist dann ins Europaparlament gewählt worden und dann ist er hingegangen und hat mit seinem Privatkredit die AfD unterstützt, und zwar die Wahlkämpfe In Thüringen ist damals Björn Höcke, der 2013 im April schon eingetreten ist, der hat da relativ schnell Karriere gemacht und der war dann, 2014 war er dann der Spitzenkandidat für den Wahlkampf der AfD in Thüringen und ist dann zusammen auch bei einer Veranstaltung mit Hans-Olaf Henkel aufgetreten und Hans-Olaf Henkel hat, denke ich, gehe davon aus, Hans-Olaf Henkel hatte überhaupt keine Ahnung, dass Björn Höcke damals schon einen Leserbrief geschrieben hat gegen ihn. Und es ist ja, war ja auch schon ewig lange her, 2008, das waren ja schon über 5 Jahre her. Und man merkt sich ja nicht jeden Leserbriefschreiber so. Und Landolf Ladig war nicht klar, dass Björn Höcke hintersteckt. Und dann hat Hans-Olaf Henkel Björn Höcke auch noch verteidigt und hat gesagt, hier, ich kenne nur gebildete Ehrenmänner und Ehrenfrauen bei der AfD. Mir ist noch nie jemand über den Weg gelaufen, der irgendwie schräge Sachen gesagt hat, das sind alles gebildete Menschen und so weiter. Und nicht nur das, sondern er hat auch noch einen Privatkredit von 150.000 Euro zu sehr guten Konditionen an, jetzt nicht an Björn Höcke persönlich, aber für den Wahlkampf von Björn Höcke für die AfD Thüringen quasi gegeben. So, beste Konditionen und Genau, und mit diesem Geld ist dann Björn Höcke in den Wahlkampf gestartet. Es gab noch mehr Geld, aber diese 150.000 Euro waren schon wichtig auch. Und auch, dass Hans-Olaf Henkel, Dauergast bei Talkshows und so weiter, ehemaliger Chef des Bundesverbandes der deutschen Industrie, hat also Renommee. Ne, mit diesem Renommee und mit diesem Geld hat dann Björn Höcke dort Wahlkampf gemacht und ist dann tatsächlich mit einem sehr guten Ergebnis parallel mit Frauke Petry damals in Sachsen ist er dann ist er dann quasi bekannt geworden und konnte damit dann seine Karriere starten. Ich habe dann ein bisschen später, Ende 2014, angefangen, mich mit Björn Höcke zu beschäftigen und habe dann im Dezember 2014 herausgefunden, dass Björn Höcke hinter diesen Landauf-Ladig-Texten steckt. Habe das dann im März 2015 veröffentlicht und 4 Wochen später ist dann Hans-Olaf Henkel zurückgetreten von seinem Posten aus dem Vorstand der AfD und er ist zurückgetreten als stellvertretender Chef, als stellvertretender Sprecher hieß es damals der AfD. Und Hans-Olaf Henkel hat dann gefordert, zusammen mit dem Bundesvorstand, auch zusammen mit Frauke Petry, die auch im Bundesvorstand saß, auch zusammen auch mit Gauland, glaube ich sogar, dass Björn Höcke mich anzeigt, dass er eine Anzeige macht vor Gericht, dass er mich vor Gericht zieht und dass er vor Gericht dann auch eidesstattlich versichert, dass er nicht landaufladig ist, dass das alles erstunken und erlogen ist von mir, nicht haltbar ist. Ich habe damals immer geguckt, dann kriege ich endlich diese Post von der Staatsanwaltschaft oder von einem Anwalt oder was weiß ich. Ne, aber Björn Höcke hat gekniffen, er hat das Ultimatum verstreichen lassen und dann ist er vom Bundesvorstand der AfD damals, hat er ein Amtsenthebungsverfahren bekommen. Das wurde dann damals allerdings nicht von Frauke Petry und nicht von Gauland unterschrieben. Ne, also Frauke Petry legt immer ganz großen Wert darauf, dass sie nicht gemeinsam Sache gemacht hat mit Björn Höcke gegen Lucke, dass es da 3 Lager gab. Ja, sie hat tatsächlich auch sie hat ja tatsächlich auch unterschrieben damals, dass er mich vor Gericht zerren sollte. Sie hat, es ist nicht jetzt wirklich Höckeflügel gewesen, so, aber sie hat, das muss ich auch zugeben, das hält sie ein bisschen klein, sie hat damals eben nicht dieses Amtsenthebungsverfahren gegen Höcke unterstützt. Im Gegenteil, Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel und tausende andere sind dann damals 2015 aus der AfD ausgetreten. Und André Poggenburg, der damals auch mit Unterstützung von Frauke Petry in Sachsen-Anhalt stärker wurde, der ist dann in den Bundesvorstand eingezogen und war dann halt Höcke-Mann, so war dann halt auch Unterstützer von Höcke und hat dann mit Höcke zusammen und hat dann eben als Bundesvorstandsmitglied dieses Amtsenthebungsverfahren dann gekündigt. Ja, aber es war die Mehrheit vom Bundesvorstand, die haben dann gesagt, wir machen dieses Amtsenthebungsverfahren, machen wir dann nicht. Genau, und das Ganze ist dann später, Henkel war natürlich stinksauer so und hat dann auch von Rechtsextremisten da gesprochen, von NPD-Light und er hat Monster geschaffen und so weiter. Ne? Das hat das auch als Fehler gesehen, dass sie nicht rechtzeitig gehandelt haben, dass sie das nicht rechtzeitig gesehen haben. Genau, so. Das war so die Geschichte von Hans-Olaf Henkel, vom Monster Björn Höcke, was er geschaffen hat, oder vom Monster AfD besser gesagt, aber es ging zentral eben drum Höcke. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, was ich als nächstes mache. Ich habe mir vorgenommen, ich mache 3 Podcasts, die sollen alle rauskommen, bevor die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt sind. Ich habe gerade auch bei Campact habe ich einen Artikel geschrieben zu Björn Höcke und Sachsen-Anhalt, wie oft Höcke in Sachsen-Anhalt damals quasi unterstützt wurde. Poggenburg ist ja nur ein Teil davon. Der Schnellroder ist in Sachsen-Anhalt, Till Schneider. Und auch der erste SA-Spruch, der erste AfD-Spruch, der erste Alles für Deutschland-Spruch von Höcke, der war ja dann auch in Sachsen-Anhalt. Ne, es gibt eine Sachsen-Anhalt-Höcke-Connection. Ich werde das bekannt machen rechtzeitig, was die nächsten beiden Themen sind zu Höcke aka Ladig. Und ich verweise nochmal auf meinen eigentlichen Podcast. Mein eigentlicher Podcast ist Tagebuch des Neo-Aristokratismus. Und da geht es um andere Sachen, da geht es nicht so sehr um Höcke, da geht es dann halt eher um Tech-Milliardäre, um sogenannte Libertarians, aber auch um alten Adel und also um diese ganzen Geschichten, Peter Thiel und so weiter. Ne? Darauf verweise ich auch gerne. Da werde ich auch im Newsletter das bekannt machen. Genau, ihr könnt im Newsletter erfahrt ihr das dann, was die nächsten Themen sind. Also gerne anmelden im Newsletter. Ich habe auch ein Wiki, da könnt ihr das auch nochmal nachlesen, was ich da alles zusammenfasse. Ne? Also meine Sachen, die ich hier so erzähle, die sind im Wiki, sind die dann nochmal konkreter. Gut, soweit, nur mutig gestritten, the future is unwritten.